ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema Das Ende der Work-Life-Balance, wie wir in Zukunft arbeiten. Die Debatte, ob wir länger arbeiten, mehr arbeiten müssen und vielleicht auch wieder öfter ins Büro kommen sollten, die läuft. In vielen Unternehmen und auch in der Politik. Mercedes stellt die 35-Stunden-Woche in Frage. Der Bundeskanzler rüttelt am 8-Stunden-Tag. Immer mehr Firmen kürzen die Tage fürs Homeoffice. Und über all dieser Diskussion schwebt, ich würde mal sagen, sozusagen als Schreckgespenst der Jobabbau, den Firmen wie VW oder auch Bosch im Moment angekündigt haben. Wie sicher sind die Arbeitsplätze in Deutschland? Und wie sieht vor diesem Hintergrund die Arbeitswelt von morgen aus? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit David Gutenson. Er ist bei der Zeit Leiter des Ressorts Arbeit. Und Laura Fens ist mit dabei. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und mit diskutieren wird auch Oliver Stötters, Experte für Arbeitswelt und Tarifpolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Herr Stötters, jeden Monat gehen in Deutschland tausende Industriearbeitsplätze verloren. Und die Personalvorständin von Mercedes, die sagt, die Arbeitsstunde in Deutschland ist zu teuer, die Beschäftigten sollten deshalb mehr arbeiten fürs gleiche Geld. Hilft sowas Unternehmen wie Mercedes aus der Krise?
Wahr ist, dass wir einen hohen Stand bei den Arbeitskosten haben und dass wir vor allen Dingen im Vergleich zu früheren Dekaden jetzt nicht mehr die Produktivität und Leistungsvorteile haben, die es uns erlauben, dann mit diesen Arbeitskosten auf den internationalen Märkten erfolgreich zu sein. Und da müssen wir umdenken. Ich kann die konkrete Situation bei Mercedes nicht einschätzen. Wir müssen aber aus einem ganz anderen Grund über das Thema längeres Arbeiten nachdenken, weil wir aufgrund des demografischen Wandels schlicht und ergreifend Arbeitsstunden verlieren. Und das würde bedeuten, wenn wir daran nichts ändern, dass wir Wohlstand verlieren. Und das heißt also, aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive müssen wir über längeres Arbeiten sprechen. Und was für das einzelne Unternehmen sinnvoll ist, das muss man dann konkret für das einzelne Unternehmen diskutieren.
Frau Wenz, dass wir alle länger arbeiten, kann das denn möglicherweise verhindern, dass eben die Industrie in Deutschland Arbeitsplätze abbaut? Also ist es angesichts dieser Horrornachrichten aus den Unternehmen einfach noch ein Stück weit das geringere Übel?
Aus der Sicht der Unternehmen ist das vielleicht so. Aus meiner persönlichen Sicht als Arbeitspsychologin schaue ich immer ein bisschen mehr, was bedeutet das für die Menschen. Und aus dieser Sicht haben wir einfach natürliche Grenzen dessen, wie lang eine einzelne Person gut und gesund auch arbeiten kann. Und das müssen wir vielleicht ein bisschen gegeneinander abwägen. Die Arbeitspsychologie argumentiert daher ein bisschen mehr für die Frage, wie können wir die Arbeitsstunden, die da sind, möglichst gut gestalten, um die Menschen nicht zu verfeuern quasi.
Herr Gutenson, wir haben ja lange in Deutschland über sowas wie Vier-Tage-Woche gesprochen, auch über Work-Life-Balance. Haben wir uns vielleicht auch zu sehr dran gewöhnt, dass Arbeit sich unserem Leben anpassen muss, statt umgekehrt?
Ja, ich glaube, das ist immer in einem Wechsel. Also ich glaube, sowohl ist es wichtig, dass sich die Arbeit auch anpassen kann an das, was Menschen überhaupt leisten können. Da reden wir dann auch über den 8-Stunden-Tag ja später noch. Mhm. Und sowohl ist es natürlich wichtig, dass sich auch Angestellte in ihrer Leistungsfähigkeit daran anpassen müssen, was Unternehmen für Ziele erreichen wollen. Ich würde aber davor warnen und halte es auch für einen Irrglauben, davon auszugehen, dass automatisch mehr Arbeitsstunden gleichzusetzen sind mit mehr Produktivität. Also es kann sich ja jeder Hörer, jede Hörerin mal kurz selbst fragen, wie viel mehr sie oder er leisten würde, wenn der Arbeitstag mal nicht um 17 Uhr, sondern um 18 Uhr enden würde. Das würde ich dann doch bezweifeln, dass das jetzt die deutsche Wirtschaft rettet. Die Studienlage ist auch da ziemlich klar. Bei einem langen Arbeitstag sinkt die Konzentration. Menschen machen mehr Fehler, sind gestresster, es kommt mehr zu Krankheitstagen. Also so leicht ist es dann doch nicht, dass man sagen kann, einfach nur mehr arbeiten, sondern wir müssen darüber reden, wie wir arbeiten und produktiver werden.
Herr Stötters, Arbeitszeit und Wirtschaftlichkeit von Unternehmen, auch eben dieses Thema, dass unsere Arbeitskraft in Deutschland nach Meinung mancher eben zu teuer ist, das hängt ja doch irgendwie zusammen. Also klar, Herr Gutenson sagt, wir müssen nicht einfach nur mehr arbeiten, sondern auch uns die Frage stellen, wie wir arbeiten. Aber um das Thema Mehrarbeit, werden wir da drum rumkommen?
Ja, ich glaube, wir haben gerade schon in den drei Rückmeldungen, auch in der von mir, drei unterschiedliche Perspektiven gesehen. Eine individuelle, also auf mich persönlich als Person, eine unternehmensspezifische und eine gesamtwirtschaftliche. Und lassen Sie mich zunächst einmal auf die gesamtwirtschaftliche Ebene gehen, weil die dahingehend relativ eindeutig ist. Also die Größe des Kuchens, den wir erwirtschaften, der hängt am Ende des Tages davon ab, wie viele Menschen in Arbeit sind und natürlich, wie viele Stunden diese Menschen in Arbeit verbringen. Und dann gibt es natürlich Rahmenbedingungen, die dann zum Beispiel das, was Herr Gutensohn gesagt hat, die Produktivität einer einzelnen Arbeitsstunde dann beeinflussen. Und da müssen wir uns schon darüber im Klaren werden, gesamtgesellschaftlich, dass wenn die Zahl der Arbeitsstunden potenziell zurückgeht, dass das bedeutet, dass der Kuchen kleiner wird. Und wenn der Kuchen kleiner wird, sind die Ansprüche, die wir als einzelne Bürgerinnen und Bürger an diesen Kuchen stellen können, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die werden dann entsprechend geringer werden müssen, um damit letzten Endes Tages dem gerecht zu werden. So, das ist das eine. Und was zum Beispiel bei einem einzelnen Unternehmen passiert, ob ein Unternehmen aufgrund zum Beispiel von Mehrarbeit, und zwar unbezahlter Mehrarbeit, dadurch sozusagen seine sozusagen Wettbewerbsnachteile reduzieren kann, am Ende des Tages seine Produkte und Dienstleistungen günstiger am Markt verkaufen kann. Das kann so sein, wenn sozusagen die Lohnkostennachteile der bestimmende Wettbewerbsfaktor sind. Aber
was
das ist
ja
natürlich
schon in vielen Branchen einfach der Fall ist, dass man eben bei den Lohnkosten mit Ländern konkurriert, wo eben die Kosten deutlich geringer sind als jetzt in Deutschland.
Naja, wir haben momentan die unglückliche Gemengelage, dass wir sozusagen bei vielen Standortfaktoren, die am Ende des Tages kostenrelevant sind, ein Problem haben und dass das zusammenfällt. Und bei den Lohnkosten stellt sich ja auch dann immer die Frage, welcher Kostenbestandteil ist es? Ist es der eigentliche Lohn, also das Gehalt einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters? Oder sind es zum Beispiel die Sozialbeiträge, die die Arbeitskosten am Ende des Tages des Unternehmens bestimmen, wo der Anknüpfungspunkt beispielsweise, um damit umzugehen, ganz anders sind in der Politik liegen bei der Reform der Sozialversicherung. Jeder Einzelne bzw. jede Einzelne muss sich die Frage stellen, okay, was will ich erreichen, welche Möglichkeiten habe ich, mit welchem Einkommen bin ich zufrieden und entscheidet dann darüber, was er oder sie an Arbeitsstunden erbringen möchte. Und das hat natürlich am Ende des Tages auch dann mit der Leistungsfähigkeit zu tun, die ich dann erbringen kann in bestimmten Stundenvolumen.
Ja, vielleicht kann ich da an einer Stelle ergänzen, weil ich das Bild des Kuchens so gut finde. Kuchen quasi als die gesamte Arbeitsproduktivität in Deutschland und die gesamten Arbeitsstunden. Und da kann man sich ja die Frage stellen, wie können wir es schaffen, diesen Kuchen zu erhalten? Und ich glaube, da reden wir schon über das Thema Mehrarbeit, aber vielleicht nicht über die 42-Stunden-Woche oder nicht darüber, dass einzelne Individuen, die Lifestyle-Teilzeit angeblich machen, jetzt mehr arbeiten sollten, sondern vielleicht über die Frage, wo gibt es denn in unserer Gesellschaft noch ungenutzte Potenziale? Und die sehen wir vor allen Dingen bei Müttern. 2/3 aller Mütter arbeiten in Teilzeit und auch in deutlicher Teilzeit. Das heißt, es gibt schon Potenziale, die wir nutzen können, um diesen Kuchen zu erhalten. Das Problem aktuell ist aber, dass die Regierung das nicht mit ihren Maßnahmen angeht. Bessere Betreuungszeiten, Ehegattensplitting, es gäbe Möglichkeiten, aber die Debatten auch über das Thema Faulheit führen leider da in die falsche Richtung.
Ich würde Ihnen sofort zustimmen, Herr Gutensohn, diese Debatte um die Faulheit, die hat eigentlich mehr, in Anführungszeichen, ich will nicht zu Verwirrungen beigetragen, aber dass die Diskussion nicht sachgerecht geworden ist. Aber natürlich, es gibt ganz viele Stellschrauben, um die Anzahl der Arbeitsstunden zu erhalten, um den Kuchen sozusagen aufrechtzuerhalten oder die Größe des Kuchens. Und das, was Sie angesprochen haben, da stimme ich Ihnen zu, aber es gibt eben ganz andere Stellschrauben auch noch, worüber wir nachdenken müssen, dass sozusagen die Lebensarbeitszeit, das länger arbeiten über die Lebensarbeitszeit, aber natürlich auch bei denjenigen, die vielleicht 35 Stunden arbeiten, denen einen Anreiz zu geben, darüber nachzudenken, ja, ich kann auch 38 Stunden arbeiten. Und da muss man natürlich sich überlegen, wie kriege ich die Menschen motiviert, das zu tun. Also das sind ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen können.
Frau Wendt. Ich möchte gerne auch eine Sache ergänzen zu dem, was Herr Stettes zu Beginn gesagt hat, nämlich die Kostenfrage. Ich glaube, wir vergessen sehr häufig dann doch die langfristigen gesamtgesellschaftlichen Kosten, die beispielsweise Erkrankungen, psychische Erkrankungen, aber auch körperliche Erkrankungen, die mit überlangen Arbeitszeiten einhergehen kann, eben mit sich bringt. Und das trägt dann genau auf die Frage der Lebensarbeitszeit ein. Wir sehen heute schon, dass wir sehr selten oder dass nur wenige Personen das gesetzliche Renteneintrittsalter überhaupt erreichen oder bis dorthin arbeiten vielmehr.
Oder auch arbeiten wollen vielleicht, ja.
Genau, das ist genau der Punkt, an dem die psychische Perspektive eben hier auch einsetzt. Das bedeutet, wir sehen sehr viele Maßnahmen, die kurzfristig wirken sollen, aber die langfristige Perspektive nicht genügend beinhalten. Das bedeutet, es hilft uns gar nicht so viel, in diesem Jahr die Arbeitsstunden hochzubringen oder im nächsten oder übernächsten, weil wir die Arbeitsstunden auch in 20 Jahren noch brauchen.
Trotzdem muss die Debatte vielleicht dann auf beiden Ebenen geführt werden. Also müssen wir einerseits darüber reden, dass manche Menschen vielleicht mehr arbeiten müssen. Und gleichzeitig müssen wir auch darüber diskutieren, wie wir Rahmenbedingungen setzen, dass sie das halt auch gut können. Ist das der Kern eigentlich der Diskussion? Also mehr Arbeit ja, aber eben nicht unter allen Bedingungen, sage ich mal.
Auf jeden Fall. Das heißt, wir sehen sehr häufig, dass über Leistungsträger gesprochen wird. Das sind die Personen, die heute schon sehr viel arbeiten und dass wir zu wenig darauf schauen, wie können wir diejenigen unterstützen, die vielleicht sogar sehr gern mehr arbeiten wollen würden, es aber aufgrund der Rahmenbedingungen, unter denen sie leben, nicht können. Und da zählt zum Beispiel natürlich Kinderbetreuung dazu, aber auch Frage von Infrastruktur. Wie komme ich vom Dorf zu meinem Arbeitsplatz? Und natürlich dann auch die Frage, muss ich denn überhaupt ins Büro kommen oder darf ich nicht dann doch mehr von zu Hause arbeiten?
Da ist aber gerade die Diskussion, die wir haben, ums Homeoffice eher kontraproduktiv, weil ja viele Firmen die Leute wieder zurück im Unternehmen haben wollen und Homeoffice eher reduzieren. Herr Gutensohn, was macht denn das mit dieser allgemeinen Diskussion über mehr Arbeit?
Ja, tatsächlich halte ich das auch für ziemlich kontraproduktiv. Das ist ein Teil dieser Debatte, darüber werden wir auch noch reden, mit den Krankschreibungen und eben auch mit dem Homeoffice, dass wir in einer Misstrauenskultur leben. Also dieser Gedanke, im Homeoffice wird weniger geleistet, der Arbeitnehmer, der hängt dann nur die Wäsche auf und kocht irgendwie lange, das finde ich dann schon sehr befremdlich. Also wir sehen ja auch, und es gibt ja auch genug Studien, die auch letztendlich aussagen, dass Menschen im Homeoffice produktiver sind, also mehr leisten, mehr schaffen können. Und gerade auch die Pendelwege, der Weg ins Büro, all das, was dann quasi wegfällt, das setzt ja dann letztendlich auch Produktivitätseffekte in Kraft. Also wir sehen auch tatsächlich, dass das wieder ja ein Teil dieser verfehlten Debatte ist, der so in die Richtung geht. Da gibt es in Deutschland angeblich zu viele faule Arbeitnehmer, die zu wenig leisten, sowohl im Homeoffice als auch die, die sich ständig krank melden, obwohl sie das gar nicht müssten. Also es ist ein bisschen traurig zu sehen, dass die Debatte in der Gesellschaft gerade so läuft.
Also wenn natürlich ein Unternehmen in der das Gefühl hat, die Menschen, die bislang im Homeoffice in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet haben, die tun dann nichts, dann ist das ein ganz klares Zeichen von Misstrauen und ich will das gar nicht bewerten. Aber wir sollten schon auch zur Kenntnis nehmen, dass wir natürlich Umstände haben, die bei Unternehmen einen Wunsch erzeugen, dass man auch wieder mehr in Präsenz arbeitet, weil zum Beispiel bestimmte Formen der Zusammenarbeit möglicherweise nicht so gut funktionieren. Wichtig ist, glaube ich, dass sich Unternehmen bewusst sein müssen, dass die Art und Weise, wie sie Arbeit gestalten, und da hat Frau Fenster schon darauf hingewiesen, das hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie Menschen dann auch arbeiten. Wie produktiv sie einbringen, wie motiviert sie sind und dergleichen mehr. Und das ist ein Geben und Nehmen an der Stelle.
Da würde ich übrigens total zustimmen. Also Homeoffice-Debatten, die geführt werden in Unternehmen, wo sich Betriebe dafür entscheiden, wir hätten gerne Teamtage, wir würden gerne, dass die Menschen im Team sich besser kennenlernen, auch in Gruppenarbeiten gemeinsamer produktiv arbeiten können. Das halte ich alles für sehr wichtig und für sehr sinnvoll. Man darf die andere Seite aber auch nicht vergessen, dass natürlich in der Debatte der Eindruck erweckt wird, dass im Homeoffice die Leute weniger leisten. Und ein Effekt, den es natürlich auch gibt, ist, dass Unternehmen über die Homeoffice-Politik den Stellenabbau letztendlich betreiben. Also es gibt nicht wenige Unternehmen in Deutschland, die Homeoffice-Regeln beschränken und strenger machen mit dem Wissen, dass ein gewisser Prozentsatz an Angestellten dann eben kündigt, sich andere Betriebe und andere Unternehmen sucht. Das spielt natürlich da auch in der ganzen Debatte eine Rolle.
Ich finde die Debatte äußerst wichtig. Ich möchte zwei Dinge ergänzen. Auf der einen Seite, dass wir uns bewusst machen müssen, dass es die wenigsten Menschen, Arbeitnehmenden betrifft, dass die voll im Homeoffice arbeiten möchten. Das heißt, auch die ArbeitnehmerInnen selbst merken durchaus, dass es Tage, Aufgaben, wie auch immer, gibt, an denen sie in echtem sozialen und persönlichen Kontakt zu ihren Kollegen und Kolleginnen sein wollen. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass die Debatte als eine Schwarz-Weiß-Debatte geführt wird. Homeoffice ja oder nein. Wir sprechen gar nicht über die tatsächlichen Vorteile von hybridem Arbeiten und überlegen viel zu wenig und auch Unternehmen überlegen viel zu wenig, wann welche Arbeit durch wen vielleicht besser im Homeoffice oder besser im Büro ausgeführt wird. Der zweite Aspekt ist, dass dieses Return to Office im Sinne von Stellenabbau durch die Hintertür am Ende wieder genau die Gruppen und Personen trifft, die sich eben aus bewussten Gründen für dieses Homeoffice entscheiden. Und das sind nun mal eben auch vor allem Mütter und junge Eltern und junge Frauen und Personen mit Pflegeverantwortung. Ob das so eine kluge Entscheidung ist individuell, möchte ich mal noch dahingestellt lassen. Aber es sind dann eben genau die, über die wir gerade sprechen, dass sie eigentlich dem Arbeitsmarkt mehr idealerweise zur Verfügung stellen müssen, die durch diese Policies eben wieder aus dem Arbeitsmarkt herausgedrängt werden.
Ich finde, wir haben jetzt zwei Punkte angesprochen, die ich gerne nochmal aufdröseln würde. Also das eine ist so der Vorwurf, sage ich mal, der da so ein bisschen mitschwingt. Die Unternehmen machen es dem Beschäftigten ein Stück weit ungemütlicher, auch weil sie eben Arbeitsplätze abbauen müssen und darauf setzen, dass der eine oder die andere eben dann freiwillig die Firma verlässt. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Unternehmen auch sagen, Leute, wir sind in der Wirtschaftskrise, in der Autoindustrie zum Beispiel, wir sind einfach jetzt darauf angewiesen, dass alle ein Stück weit mehr ranklotzen, wir müssen wirtschaftlicher werden und wir sehen da eben auch unsere Beschäftigten gefordert. Da würde ich mal gern auf diesen Punkt nochmal schauen. Ist diese Forderung ein Stück weit, Herr Gutensohn, eben in der aktuellen Krise auch ja notwendig oder auch gerechtfertigt?
Ja, ich glaube tatsächlich mit Blick auf die Autoindustrie ist das auch teilweise eine Ausrede. Also das beschreibt ganz gut diesen Irrglauben, den viele aufsetzen, nämlich dass sich durch mehr Arbeitsstunden die Wirtschaft oder der Betrieb irgendwie retten lassen. Also VW will jetzt hunderttausende Stellen abbauen, die wollen Werke schließen. Glaubt denn irgendjemand, dass das daran liegt, dass die Menschen in den Fabriken zu wenig gearbeitet haben? Oder dass die Manager in den Führungsetagen zu wenige Überstunden gemacht haben? Nein, ich würde sagen, das sind strukturelle Fehler, die in der Branche gemacht wurden. Deutschland kann da auch nicht im Wettbewerb mithalten. Das liegt aber nicht an einer fehlenden Arbeitsmoral. Also was aber bleibt und die beiden Themen miteinander verbindet, ist natürlich der Fachkräftemangel. Und da ist natürlich dann schon die Frage, strukturell, langfristig, wie bekommen wir das hin, dass dieser Fachkräftemangel, dass dem entgegengewirkt wird. Und da reden wir dann gesamtgesellschaftlich über Mehrarbeit. Aber dass jetzt die Autoindustrie gerettet wäre, wenn dann die Beschäftigten nicht 35, sondern vielleicht 36 oder 37 Stunden arbeiten, davon halte ich sehr wenig.
Aber Herr Stettes, woher kommt dann diese Debatte um die 35-Stunden-Woche und dass die Leute mehr arbeiten sollten, genau in dieser Branche zum Beispiel?
Also wir müssen uns natürlich immer vergegenwärtigen, dass ein Arbeitsvertrag am Ende des Tages auf, sagen wir mal, eine Verhandlung zwischen der Arbeitgeberseite und einem oder einer Beschäftigten basiert und beide bringen ihre Wünsche und Anforderungen in eine solche Verhandlung ein und können, je nachdem wie die Arbeitsmarktlage ist, ihre Wünsche und Anforderungen besser durchsetzen. Und wir kommen nun mal aus einer, ich sag jetzt mal, goldenen Dekade lange Zeit, wo die Bewerberinnen und Bewerber auf Arbeitsplätze gemerkt haben, oh, sie sind knapp und die Unternehmen bemühen sich um sie und die Bewerberinnen und Bewerber können sich zum Teil die Arbeitsplätze sogar aussuchen und die Unternehmen aussuchen. Die Unternehmen müssen sich strecken, um die Leute für sich zu gewinnen. Und entsprechend ist man da besonders stark darauf eingegangen, was die potenziellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wollten. Und das schlägt jetzt in einer Situation zurück, wo die Unternehmen schlicht und ergreifend Schwierigkeiten haben, sozusagen am Markt zu bestehen, wo die Aufträge zurückgehen und wo entsprechend auch ihre Nachfrage nach Arbeitskräften zurückgeht. Und das ist sozusagen immer ein Wechsel. Das ist sozusagen der Wesen der Marktwirtschaft. Und deshalb würde ich das jetzt grundsätzlich nicht als kritisch sehen. Wir müssen uns natürlich langfristig klar werden, dass wir mittel- bis langfristig in einen demografischen Wandel hineinlaufen, wo wir strukturell Arbeitskräfteknappheit haben und wo wir strukturell auch Menschen motivieren müssen, sozusagen als Unternehmen, dass sie zu mir kommen, dass sie als Gesellschaft, dass sie mehr arbeiten. Das heißt aber natürlich jetzt nicht im konkreten Fall in einer Lage wie jetzt, dass Unternehmen sich überlegen, okay, ist das, was wir damals vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren noch dem einen oder der anderen gewährt haben als Arbeitsbedingungen, können wir uns das heute noch leisten aus unterschiedlichen Gründen? Das kann man dann auch unterschiedlich bewerten, aber das ist der Hintergrund, weshalb es für viele so wie so ein Rückschlag gerade wirkt, dass die Bedingungen und die Verhältnisse, wie wir sie vor 5 bis 10 Jahren haben, dass die heute sich ein bisschen umgekehrt haben.
Und ich finde, auf den ersten Blick wirkt ja auch so ein bisschen widersprüchlich, ja, wenn Firmen sagen, wir haben nicht genug Aufträge, wir sind in der Krise, andererseits sollen die Leute mehr arbeiten. Also es passt ja, Frau Fenz, im ersten Moment auch nicht so wirklich zusammen, oder?
Ja, es ist tatsächlich sehr paradox und ich glaube, das Problem ist, dass wir hier eben doch immer wieder auch die Psychologie außer Acht lassen. Was macht es mit Menschen von ihrer eigenen Bundesregierung, vom eigenen Arbeitgeber eigentlich Vorwürfe zu hören? Herr Stettes hat es gerade in meinen Ohren wunderbar ausgedrückt, nämlich er hat von Motivation gesprochen. Und die Frage ist also, wie schaffen wir es, Menschen dazu zu motivieren, wirklich aus freien Stücken auch diese Mehrarbeit zu leisten, ein Gefühl von ich sehe mich als Teil des großen Ganzen, sei es das Unternehmen selbst oder aber auch gesamtgesellschaftlich eine Verantwortung für sich zu spüren und diese auch zu übernehmen, einen Beitrag leisten zu wollen. Aktuell sprechen wir aber sehr viel von müssen. Also welche Erwartungen stellen wir an die Menschen? Das auch noch verpackt mit Vorwürfen. Der Faulheitsbegriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen heute. Genau das ist eben nicht motivierend und treibt die Menschen eher noch dahin, dann zu sagen, ja, dann brauche ich auch gar nicht. Also wenn das alles, was ich reinstecke, am Ende damit quittiert wird, dass ich als faul bezeichnet werde oder dass egal, was ich tue, es einfach nicht ausreicht, um anerkannt und gesehen zu werden, dann kann ich mich gleich in andere Gebiete zurückziehen und dann kann ich mich eben auch ganz der Familie widmen, dem Ehrenamt und so weiter. Da haben wir übrigens noch gar nicht von der Definition von Arbeit und Arbeitszeit gesprochen, denn wir dürfen uns auf jeden Fall einmal bewusst machen, dass wir hier ganz klar rein von Erwerbsarbeit sprechen. Es gibt aber noch andere Formen von Arbeit und auch diese sind notwendig, um die Gesellschaft zusammenzuhalten.
Jetzt haben wir über Wochenarbeitszeit ganz lange gesprochen, da wird gerade im Moment viel drüber diskutiert. Ein anderes Thema, das die Leute, glaube ich, auch umtreibt, ist die Frage, wie diese Wochenarbeitszeit denn künftig verteilt werden soll. Also der Kanzler, habe ich schon am Anfang der Sendung gesagt, und auch andere, die würden den 8-Stunden-Tag gerne abschaffen. Im Koalitionsvertrag steht, wir werden im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Herr Gutensohn, was heißt denn das konkret für Sie und mich und alle anderen?
Ja, konkret heißt es, dass es aktuell so ist, dass man ja den 8-Stunden-Tag hat, wobei das natürlich auch eine Art von Framing ist, weil es ist ja jetzt schon so, dass man noch 10 Stunden arbeiten kann. Es kommt dann auf die Ruhezeiten an. Was aber das Ziel ist, ist natürlich dafür zu sorgen, dass künftig es ganz normal ist, dass Angestellte auch mal 12 oder 14 Stunden am Stück arbeiten können und weniger Pausenzeiten haben.
Aber auch mal nur 5 dann vielleicht.
Genau, theoretisch ist diese Flexibilität, die ist damit auch vorhergesehen, wobei das natürlich jetzt heutzutage auch schon möglich ist. Was mich aber ärgert an diesem Vorstoß, ist, dass er nicht evidenzbasiert ist. Also erstens gibt es den 8-Stunden-Tag in dieser Form so nicht. Zweitens gibt es jetzt auch schon unzählige Ausnahmen, Polizisten, Ärztinnen, leitende Angestellte. Und es geht letztendlich wirklich darum, dafür zu sorgen, dass Menschen auch 12 oder 14 Stunden arbeiten können. Und da ist die Wissenschaft in ihrer Haltung eigentlich ziemlich klar. Die sagt nämlich, dass das keine gute Idee ist, dass der Mensch keine Wochen, sondern einen Tagesrhythmus hat. Der Akku kann nicht einfach irgendwann am Wochenende aufgeladen werden, sondern das muss täglich passieren. Und es gibt keine Evidenz dafür, dass es wirklich gut ist, wenn Menschen mehr als 8, 9, 10 Stunden arbeiten. Das sorgt nämlich letztendlich nur dafür, dass mehr Fehler passieren, Menschen unkonzentrierter sind und letztendlich nicht produktiver arbeiten. Also diesen Vorstoß, den würde ich dann doch schon sehr kritisch einordnen.
Die Bundesregierung oder Teile der Bundesregierung auch und auch aus den Unternehmen hört man, dass die eben sagen, diese neue Regelung, eine mögliche neue Regelung würde uns alle eben flexibler machen. Herr Stettes.
Ja, ich würde das etwas anders bewerten als Herr Gutensohn. Ich würde auch die empirische Evidenz, die er genannt hat, da muss man, glaube ich, genau hinschauen, weil wir nämlich zum Beispiel im vergangenen Jahr uns explizit mal eine sehr große Berufsgruppe angeschaut haben, nämlich Beschäftigte in Bürotätigkeiten und haben uns mal angeguckt, wie unterscheiden sich Menschen, die Bürotätigkeiten ausführen, in unterschiedlichen Arbeitssettings. Und zwar haben wir uns einmal die angeguckt, die potenziell über die 10-Stunden-Grenze hinauskommen. Es geht nämlich vor allen Dingen bei dieser gesetzlichen Veränderung um den Wegfall der harten 10-Stunden-Grenze. Also man kann heute schon zwischen 8 und 10 Stunden mit bestimmten Ausgleichsmechanismen arbeiten. Mhm. Aber die 10-Stunden-Grenze ist eine harte Grenze. Und die kann sowohl auf betrieblicher Ebene oder auf Betriebsseite als als auch auf Beschäftigtenseite zu Problemen führen. Und all die, die sozusagen über 10 Stunden arbeiten, bewegen sich am Rande eines Rechtsbruchs. So, wir haben jetzt aber mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin uns mal angeguckt, wie nehmen die Leute das eigentlich wahr, die mal potenziell über diese 10 Stunden kommen. Und es geht ja in der Tat nicht darum, dass man täglich 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden, 13 Stunden arbeitet, sondern dass man das mal macht. Und da sehen wir überhaupt keine Auffälligkeiten. Wir sehen weder Auffälligkeiten in der Wahrnehmung, ob die Arbeit gut oder schlecht ist. Wir sehen überhaupt keine Auffälligkeiten bei den Arbeitsplatzmerkmalen, die sozusagen häufig mit Gesundheitsrisiken verbunden werden. Und wir sehen auch keine Auswirkungen auf den Gesundheitszustand. Das heißt also, es sind Möglichkeiten da, hier schon Spielräume zu eröffnen. Und wir sollten die Evidenz dahingehend treiben, dass wir sagen, okay, wenn wir Sorge haben, dass tägliche Arbeitszeiten jenseits der 10 Stunden zu einer Problemlage führen, dann sollte man diese Berufsgruppen oder diese Tätigkeiten auch klar benennen und dann kann man ja entsprechend die Freiräume für diejenigen öffnen, wo wir das in der Form nicht so sehen.
Das heißt, wir hätten dann unterschiedliche Arbeitszeitregelungen, zum Beispiel fiktiv, ja, für jemand, der in der Pflege arbeitet und für jemand, der, keine Ahnung, bei Bosch im Büro sitzt.
Das haben wir ja sowieso schon im Grunde genommen, weil wir das Arbeitszeitgesetz, und darum geht es, ist ein Schutzgesetz. Und das gilt erstmal streng genommen für alle. Und dann werden bestimmte Berufsgruppen anders behandelt, weil die Situation in diesen beruflichen Tätigkeiten völlig anders ist, also im Gesundheitssektor, im Krankenhauswesen und dergleichen mehr. Diese Unterschiede haben wir heute schon. Worum es geht, ist am Ende des Tages, dass man Betrieben und den Beschäftigten mehr Möglichkeiten eröffnet, die vereinbarte vertragliche Wochenarbeitszeit anders zu verlagern. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, wo aus meiner Sicht jetzt jenseits der Bürobeschäftigten eigentlich eine Möglichkeit wäre. Stellen Sie sich vor, Sie haben Handwerker, die sind auf der Baustelle und wenn Sie zur Baustelle hinfahren und abfahren, dann ist das im Grunde genommen wie Arbeitszeit. Die Personen müssten jetzt vor dem Hintergrund einer täglichen Höchstarbeitszeit, möglicherweise bräuchten sie noch eine halbe Stunde, um die Baustelle aufzuräumen. Wenn man jetzt streng genommen sagt, das Arbeitszeitgesetz würde hier eine Grenze ziehen, wären die Leute gezwungen, sozusagen den Abbau und das Aufräumen der Baustelle auf den kommenden Tag zu verlegen. Die Leute müssten wieder hinfahren. Diese halbe Stunde, die es da mehr wäre, sozusagen, die würde am Ende des Tages möglicherweise auch den Beschäftigten zugutekommen, weil, und das ist genau der Punkt, sie könnten am nächsten Tag eben auf die Fahrt zu dieser Baustelle verzichten und hätten möglicherweise sogar frei, hätten eine 4-Tage-Woche, was auch immer.
Mich ärgert die Debatte ein kleines bisschen hier, weil wir zum Beispiel nicht festsetzen, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Flexibilisierung sprechen und auch Flexibilisierung für wen. Letztendlich sprechen wir darüber, den Arbeitsschutz zu flexibilisieren. Herr Stettes hat es gerade gesagt, das Arbeitszeitgesetz ist ein Arbeitsschutzgesetz. Nichtsdestotrotz bin auch ich nicht der Meinung, dass wir allzu starr hier agieren sollten. Aus meiner persönlichen Perspektive heraus diskutieren wir aber über die falsche Sache. Wir diskutieren nämlich die ganze Zeit über die täglichen Arbeitsstunden oder dann wöchentlichen Arbeitsstunden. Wir diskutieren aber überhaupt nicht über die Ruhezeiten. Und aktuell ist ja ein sehr begrenzender Faktor, dass wir zum Beispiel 11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit zwischen 2 Arbeitseinsätzen, 2 Schichten und so weiter brauchen. Und da glaube ich, dass wir beispielsweise bei den Büroarbeitenden, die Herr Stettes gerade angesprochen hat, mit einer Flexibilisierung der Ruhezeiten möglicherweise sehr viel mehr erreichen können als mit einer Flexibilisierung im Sinne von Heraufsetzung täglicher Arbeitsstunden. Das bedeutet, de facto darf eine Person, die um 21 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, wirklich gerne nochmal und auch konzentriert E-Mails beantworten möchte, dann, wenn sie um 22 Uhr fertig ist, eben erst 11 Stunden später wieder arbeiten, selbst wenn sie zuvor 4 Stunden mit der Familie verbracht hat. Und wenn wir dort ran könnten und dort eine Flexibilisierung schaffen könnten, die es wirklich nach der eigenen Autonomie, der eigenen Entscheidung ermöglicht, Menschen ein bisschen flexibler zu sein, kämen wir sehr viel weiter. Hier haben wir eben die große Gefahr, so wie die Diskussion aktuell geführt wird, dass wir eine Flexibilisierung für Arbeitgeber schaffen, die den Arbeitnehmenden aber nicht zugutekommt. Und da haben ja viele Menschen zumindest auch eine Sorge, dass sie in Zukunft vorgeschrieben bekommen, dass sie eben bis 22 Uhr arbeiten.
Ja, und dem würde ich zustimmen. Und wir können ja mal das Beispiel weiterführen. jemand, der im Büro arbeitet oder wir alle, wir können sicherlich heute noch ein paar Interviews geben und heute Abend noch arbeiten und vielleicht auch noch um 22 Uhr eine E-Mail beantworten. Aber will ich das am nächsten Morgen oder heute Abend, wenn ich nach Hause fahre, der Busfahrer schon 12 oder 13 Stunden lang gefahren ist? Nicht unbedingt.
Ich meine, dieses Stichwort Flexibilisierung, das hört man ja gerade, finde ich, an ganz vielen Stellen, wenn wir über Arbeiten, Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt und sowas sprechen. Es gibt ja jetzt viele Ideen, die die Koalition entwickelt hat, auch immer unter diesem Stichwort Flexibilisierung. Also Firmen sollen sich in Zukunft leichter von Topverdienern trennen können. Die sachgrundlose Befristung soll von 2 auf 4 Jahre ausgeweitet werden. Also wie sehr ist denn diese Flexibilisierung tatsächlich einfach auch angezeigt, weil wir die Wirtschaft sich entwickelt, wie sie sich gerade entwickelt, weil der Arbeitsmarkt sich verändert, weil wir mitten in der Transformation sind? Und wie sehr geht es eben doch dann zu Lasten von dem Beschäftigten, Herr Gutensohn?
Ja, tatsächlich, wenn wir uns diese beiden Maßnahmen anschauen, die sind ja schon dann doch schon sehr unterschiedlich ausgerichtet. Die eine Maßnahme betrifft ja die Topverdiener, also den Kündigungsschutz aufzuheben. Da reden wir über Menschen, die mehr als 177.000 Euro im Jahr verdienen, die in der Regel auch schnell wieder einen neuen Job finden würden, die ja dann auch mit einer Abfindungsoption im Vertrag ausgestattet gehen, dementsprechend auch jetzt nicht irgendwie auf Arbeitslosengeld angewiesen sind. Das halte ich dann doch schon für eine sinnvolle Maßnahme. Der Startup-Verband hat das zum Beispiel gefordert, eben um genau diese nötige Flexibilität zu bekommen, Topverdiener ins Unternehmen reinzuholen, ein Risiko vielleicht auch einzugehen und zu wissen, im Notfall kann man sich auch wieder einvernehmlich trennen. Das finde ich tatsächlich eine recht innovative Lösung und auch sinnvoll. Man muss aber dazu sagen, das betrifft 0,27% aller Beschäftigten in Deutschland. Der Effekt auf die Wirtschaftslage dieser einen Maßnahme wird natürlich minimal sein. Und da reden wir vielleicht dann über die sachgrundlosen Befristungen. Da muss man dann schon sagen, das ist jetzt de facto so, dass bis zu 24 Monate Menschen befristet angestellt werden können in Unternehmen. Das soll ausgeweitet werden auf 48 Monate. Und das ist tatsächlich eine Maßnahme, das wird dazu führen, dass die Unsicherheit bei vielen Beschäftigten steigt, die sich fragen, wird mein Vertrag verlängert? Wie sieht meine Lebensplanung aus? Da geht es um die Frage, wollen wir Kinder bekommen oder nicht? Also das wird schon große Auswirkungen haben. Da würde ich aber sagen, da könnten wir uns tatsächlich mal anschauen, das Ganze ist ja auch befristet bis Ende 2030. Welche Effekte hat das denn wirklich? Also wenn sich das wirklich in dem Sinne auswirkt, dass Berufsanfänger, die jetzt oft gar keine Stelle finden, dadurch schon mal den ersten Fuß, den ersten Schritt in die Unternehmen finden, dann ist das vielleicht sogar eine ganz gute Maßnahme. Deshalb finde ich das ganz sinnvoll, dass das befristet ist und man das erstmal beobachten möchte.
Und wenn ich das noch einhaken darf, diese neue Befristungsregel, die auf diese 48 Monate ausgedehnt werden soll, die zielt eigentlich auf was völlig anderes. Wir müssen uns darüber klar werden, dass die Art und Weise, das Umfeld, in dem wir Unternehmen agieren, in dem die Wirtschaft sich befindet, die hat sich verändert. Die ist geprägt von großer Unsicherheit, von großen Veränderungsprozessen. Und wir müssen uns überlegen, wie bekommen wir Bewegung in den Arbeitsmarkt und wie können wir auch Unternehmen einen Anreiz geben, Geschäftsmodelle auszuprobieren, von denen sie heute noch nicht wissen, ob die möglicherweise in 3 oder 4 Jahren tragen. Und da war es bislang so, dass wenn Sie ein Unternehmen hatten und Sie hatten ein Unternehmen mit einem etablierten Geschäftsmodell, Sie waren auch zum Teil erfolgreich und Sie wollten einen solchen Weg gehen und sagen, okay, wir stellen uns mal ganz neu auf und denken unser Geschäftsmodell ganz neu und wir probieren mal ein paar Sachen aus, dann hatten Sie unter dem gegenwärtigen Regime eben nur die Möglichkeit einer Befristung von 2 Jahren. Das ist aber dann gegebenenfalls zu kurz, um zu schauen, trägt am Ende des Tages diese neue Idee. Und hier ist eigentlich der Anknüpfungspunkt für die sozusagen größere Flexibilität auf Unternehmensseite, Unternehmen einen größeren Anreiz zu geben, in Deutschland neue Geschäftsmodelle auszuprobieren. Denn daran leiden wir am Ende des Tages. Was wir nämlich gerade beobachten, ist, dass das, wo wir besonders stark waren in der Vergangenheit, also in den Kernbereichen unserer Industrie, also ich nenne es mal Fahrzeugbau, Maschinenbau, dass wir dort sozusagen an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben und dass wir natürlich vermutlich auch nicht dahin zurückkehren können, wo wir vor 5 bis 10 Jahren waren, sondern wir müssen überlegen, wo entstehen neue, gute Arbeitsplätze, hochbezahlte Arbeitsplätze in neuen Geschäftsmodellen, die aber sich erst bewähren müssen. Und dafür ist diese Regelung da, um dann den Unternehmen einen Anreiz zu geben, das auszuprobieren, selbst für den Fall, dass sie gerade noch in einem, sozusagen in anderen Geschäftsmodellen erfolgreich sind.
Müssen wir alle flexibler sein? Ist dieses einmal Job gelernt und dann für immer am gleichen Arbeitsplatz einfach kein Modell mehr?
Tatsächlich sehen wir, dass sich die Berufsbiografien von Menschen ändern und dass es auch nicht mehr unbedingt der Wunsch ist. Ich sehe das ja an der Universität beispielsweise bei unseren Studierenden, diese Idee überhaupt zu haben, das Leben lang im gleichen Unternehmen zu sein. Aber hier müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen der Frage, wer hat's in der Hand? Also wer darf die Entscheidung am Ende treffen? Und hier gibt es sicherlich Vor- und Nachteile in einer Ausweitung der Möglichkeiten der Befristung. Herr Gutensohn hat es angesprochen, die individuelle Unsicherheit. Es gibt ein System in Deutschland, das genauso so funktioniert, nämlich die Wissenschaft. Wir haben ein ganz eigenes Wissenschaftszeitvertraggesetz in Deutschland, das eben die Dauer von Befristungen regelt und wo die Befristungsmöglichkeiten sehr viel größer sind. Aus meiner Sicht klingt es so wie Wissenschaftszeitvertraggesetz für alle. Wir sehen, wie wahnsinnig schädlich das eigentlich ist für Menschen. Herr Gutensohn hat es angesprochen, junge Frauen, junge Familien in der Überlegung, kann ich jetzt ein Kind bekommen oder nicht. Gleichzeitig sind das aber alles Kann-Regelungen und es wird ganz sicher trotzdem viele Unternehmen geben, die sehen, oh, ich habe hier eine Person. Wir denken wieder an den Arbeitskräftemangel ganz generell, die einfach sehr froh sein werden, jemandem einen unbefristeten Vertrag auch geben zu können. Ich frage mich also manchmal, worüber sprechen wir hier eigentlich? Das gilt für alle Themen, die wir heute abgedeckt haben. Noch wird kein Unternehmen gezwungen, dann diesen Möglichkeiten auch zu folgen.
Na klar, ich meine, der Zwang kommt vielleicht aus wirtschaftlichen Gedanken, dass man eben sagt, wir brauchen nicht mehr so viele Leute und dann die Anforderung an die Beschäftigten ist, ihr müsst euch was Neues suchen. Auch sowas erleben wir ja in dieser Transformationszeit im Moment schon in vielen Unternehmen oder in einigen Unternehmen, zumindest in einigen Branchen auch.
Ja, aber wir müssen ja. Uns schon vergegenwärtigen, wir brauchen im Grunde genommen auch um in Zukunft sozusagen Wohlstand zu erhalten, brauchen wir neue, hochproduktive, innovative Arbeitsplätze oder Unternehmen, die entsprechend solche Arbeitsplätze anbieten. Und jetzt können wir sagen, ja, oh, das könnte problematisch werden für diejenigen, weil das unsicher ist. Aber die Alternative ist, diese Arbeitsplätze entstehen hier nicht. Mhm. Weil sie entstehen nicht in dem Ausmaß, wie wir Arbeitsplätze an anderer Stelle verlieren. Und wir müssen uns schon darüber Gedanken machen, wie gelingt es uns, eine Bereitschaft bei den Unternehmen zu erzeugen, in dieses Land zu investieren, entsprechend auch nicht nur neue Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, sondern sich auch neue Geschäftsmodelle, neue Organisationsformen auszudenken, die am Ende des Tages dazu führen, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind und dass die Menschen, die auf diesen Arbeitsplätzen dann beschäftigt sind, auch entsprechend ein gutes Einkommen erzielen können. Und das fällt ja nicht wie Manna vom Himmel, sondern das ist Folge von Entscheidungen in den Unternehmen. Und wenn die Unternehmen sehen, das ist in Deutschland schwieriger als in einem anderen Land, dann gehen diese Unternehmen am Ende des Tages in andere Länder, wenn dort die Standortbedingungen besser sind. Und diese Befristungsmöglichkeit, die jetzt geschaffen worden ist, das ist auch ein Kompromiss. Man hat ja den Kündigungsschutz de facto, Herr Gutensohn hat es zu Recht angesprochen, nur an einer kleinen Stelle verändert. Den hat man nicht angesprochen. Das kann ich auch gut nachvollziehen politisch, weil das die Sorge bei denen erzeugt hätte, die heute schon in Beschäftigung sind. Hier geht es ja um die neuen Arbeitsplätze.
Aber verschiebt sich da gerade was? Also es klingt ja schon so, die Botschaft an die Beschäftigten, wir sind hier in der Krise, entweder ihr liefert jetzt, ihr seid flexibel, ihr lasst euch auf was Neues ein oder wir Unternehmen gehen halt aus Deutschland weg und dann schaut ihr in die Röhre. Also verschiebt sich da gerade auch die Balance? Lange, ich glaube, wir hatten es am Anfang der Sendung schon, lange waren ja die Beschäftigten in einer relativ starken Position, weil sie eben gefragt waren, denen wurde alles Mögliche angeboten. Das hat sich jetzt geändert, oder?
Natürlich verschiebt sich die Balance, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir im Grunde genommen, und das kann man wunderbar daran festmachen, wie die Investitionen in diesem Land aussehen. Die Privatwirtschaft hat die Investitionen in diesem Land peu à peu zurückgefahren. Und was bedeutet das? Das heißt also, dass die Unternehmen nicht mehr in dem Ausmaß in den Standort Deutschland investiert haben, in neue Beschäftigungsverhältnisse, die perspektivisch in die Zukunft tragen können, investiert haben, wie sie das vielleicht noch vor vergangenen Dekaden gemacht haben. Das ist natürlich eine Reaktion darauf, dass sie festgestellt haben, dass die Bedingungen, unter denen man hier in Deutschland wirtschaften kann, schwerer geworden sind und vor allen Dingen auch im Vergleich zu anderen Ländern sozusagen nachteilig geworden sind. Und daran müssen wir arbeiten. Und dann hat sich natürlich was verschoben in der Machtbalance, wenn Sie so möchten, am Arbeitsmarkt. Wer kann welche Anforderungen und Wünsche gegenüber der anderen Seite durchsetzen.
Vor wenigen Jahren haben wir noch darüber gesprochen, es ist der Arbeitnehmermarkt. Jetzt reden wir kurzfristig darüber, dass es der Arbeitgebermarkt ist. Diese Balance ist natürlich immer im Wandel und ich würde prognostizieren, wenn wir uns in 5 oder 10 Jahren nochmal sprechen, dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus, denn durch den massiven Fachkräfte- und Personalmangel, den es ja auf dem Arbeitsmarkt de facto geben wird, wird sich dieses Machtverhältnis auch wieder verdrehen und wieder verändern. Also ich würde nicht sagen, dass es so starr ist. Das ist ja das Schöne am Arbeitsmarkt, dass der sich immer wieder verändert, zum Positiven für die Arbeitnehmer, aber auch zum Negativen, und das erleben wir gerade.
Ist es nicht auch eine Grundlage für den wirtschaftlichen Wohlstand? Also Menschen, die gute, sichere Arbeitsplätze haben, die bringen ja wahrscheinlich auch eine bessere Leistung. Also wenn ich das jetzt in Frage stelle und sage, jetzt müsst ihr halt mal eine Weile ranklotzen, untergrabe ich dann nicht sozusagen die Basis dieses Wohlstands?
Wenn das die Grundlage ist, also wie wir das ja auch in politischen Debatten sehr häufig hören, ne? Dann kommen wir wieder zurück auf den Vorwurf der Faulheit, dann untergrabe ich das ganz sicher. Aber wir leben eben auch in einer Realität, die uns immer mal einen Wandel vorgibt. Und aktuell, Herr Gutensohn hat es gesagt, ist die Realität eben genau die, dass Unternehmen auch schauen müssen, wie können sie tatsächlich innovativ sein. Was ich aber gerne noch einbringen würde in unser Gespräch, ist auch, welchen Fokus nehmen wir eigentlich ein. Wir sprechen die ganze Zeit darüber, dass es vielleicht Personen, also auf individueller Ebene oder auch Organisationen gibt, die die Möglichkeiten, die es gibt, ausnutzen oder missbrauchen. Also es gibt sicherlich Arbeitnehmende, die sich krankschreiben lassen, obwohl sie nicht wirklich krank sind. Es gibt ganz sicher auch diejenigen, die im Homeoffice nicht die Leistungen bringen, die sie vielleicht könnten. Und es gibt ganz sicherlich auch Unternehmen, die aus einer Befristungsmöglichkeit quasi ein Spiel oder ein System machen, in dem sie jetzt alle 2 Jahre, dann vielleicht alle 4 Jahre die Verträge auslaufen lassen, um eine andere Person einzustellen. Aber ich behaupte, dass in all diesen Fällen wir eigentlich von den Ausnahmen sprechen und wir nutzen die Ausnahmen als Basis für die Diskussion, die wir führen. Und das finde ich äußerst schade, weil es eben allen anderen, die nicht so agieren, quasi unterstellt, dass sie das ja auch alle tun würden und wir deswegen dann politische Einflussnahme brauchen, um genau das zu verhindern. Ich glaube, wenn wir mehr auf Möglichkeiten schauen, auf Vertrauen und so weiter, dann wären wir ein ganzes Stück weiter.
Wäre das die Basis, auf der man dann über diese ganze Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gucken müsste? Also damit man eben beide Positionen, die Wirtschaftlichkeit und natürlich auch die Bedürfnisse der Mitarbeitenden irgendwie zusammenkriegt, Herr Stettes?
Ja, wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen im Auge haben, unter denen Unternehmen wirtschaften, weil die Unternehmen bieten Arbeitsplätze an und Gelegenheiten entsprechend für Menschen dann ihr Auskommen zu erwirtschaften. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, es ist ein Geben und Nehmen und Unternehmen haben natürlich ein großes Interesse daran, und zwar jetzt unabhängig davon, von Fachkräfteengpässen, dass die Beschäftigten auf ihren Arbeitsplätzen sich einbringen. Also man hat nichts davon, wenn es einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, die das Ganze blockiert am Ende des Tages, weil sie sagt, ich bin damit unzufrieden, sondern die gestalten die Arbeit so, dass es den Beschäftigten auch gelingt, sich bestmöglich einzubringen zum Wohle des Unternehmens, wovon dann auch der Beschäftigte oder die Beschäftigte selber profitieren. Dass das natürlich immer unterschiedlich bewertet werden kann im Einzelfall, wie in der Situation gerade ist, das ist unbenommen. Das würde ich auch nie in Abrede stellen. Aber das ist zumindest erstmal die Basis, weil ein Arbeitsverhältnis ist ein gemeinsamer Beschluss, zusammenzugehen. Wir sind ja nicht verpflichtet, irgendwo zu arbeiten, sondern es ist ein gemeinsamer Beschluss, dass man sagt, dass das Unternehmen sagt, okay, der Oliver Stettes, das ist ein geeigneter Kandidat. Und der Oliver Stettes sagt, okay, das Institut der Deutschen Wirtschaft ist ein Unternehmen, für das ich gerne arbeite, und ich bin ja jetzt nicht mit einer Eisenkugel an das Unternehmen geknechtet.
Ja,
das, darüber müssen wir uns zum Gewehr gehen. Und deshalb ist es so, wie Frau Fenz gesagt hat, am Ende des Tages ist das die Basis von Arbeitsbeziehungen, Vertrauen.
Aber tatsächlich sind Sie natürlich nicht ans Institut der Deutschen Wirtschaft gekettet, aber wenn der Arbeitsmarkt eben generell gerade eher mau ist, wenn es nicht so viele offene Stellen gibt, wenn Unternehmen Stellen abbauen, dann sind Sie vielleicht doch auf eine Art und Weise an Ihre Firma eben gekettet.
Jetzt nicht. Ja, aber ich bin leider aus dem Paradies vertrieben worden wie Adam und Eva, das ist leider so. Und natürlich ist es so, wenn das wirtschaftliche Umfeld ungünstig ist, dann sind die Perspektiven für mich schlechter, anderswo eine Arbeitsstelle zu finden, die ich besser finde oder die ich sozusagen, wenn ich jetzt nicht mehr so zufrieden bin, wo ich sagen würde, okay, da finde ich wieder das vor, was ich mir wünsche. Das ist ein ganz normaler Lauf der Dinge. Wir haben im Grunde genommen keinen Anspruch darauf als abhängig Beschäftigte, dass man mir grundsätzlich einen Arbeitsplatz hinstellt, der nur meinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht, sondern es ist ein Geben und Nehmen und es ist ein Verhandlungsprozess, der natürlich davon abhängt, was kann ein Unternehmen anbieten, überhaupt von seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten her, was muss ein Unternehmen anbieten, um mich zum Beispiel oder jemand anders mit spezifischen Kenntnissen und Kompetenzen sozusagen für das Unternehmen zu gewinnen. Und das ist eigentlich der normale Umgang. Sonst hätten wir im Grunde genommen, müsste man sich die Frage, was wäre die Alternative? Alle wären beim Staat angestellt. Da hätte ich meine Zweifel, ob das so zweckmäßig ist, weil irgendwoher muss das Geld ja dann kommen.
Das war das Forum in SWR Kultur zur Frage, das Ende der Work-Life-Balance, wie wir in Zukunft arbeiten. Es diskutierten David Gutenson von der Zeit, Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln und Professorin Laura Fenz von der Leuphana Universität Lüneburg. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.